Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Missionswerk Mitternachtsruf freut sich sehr, dass Sie unsere Sendereihe Für Sie gelesen eingeschaltet haben. Hören Sie heute den zweiten und letzten Teil aus der Broschüre von Wim Malgo mit dem Titel Sieben Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen. Die Bibel lässt uns nicht im Zweifel, bin ich wiedergeboren oder nicht. Sie gibt jedem Kind Gottes darüber große Gewissheit. Lernen Sie durch diese Broschüre Gottes Wort völlig zu vertrauen. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das vierte Kennzeichen. Der Wiedergeborene hat Hunger nach dem Worte Gottes. Wie kristallklar und untrüglich ist dieses Kennzeichen. In Johannes 6, Vers 48 sagt Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Ein Mensch, der, ob er sich auch Christ nennen mag, keinen Hunger nach dem Worte Gottes hat, frage sich, ob er wiedergeboren sei. Wer das Leben aus Gott hat, muss göttliche Nahrung haben. Mein jüngstes Kind gab mir darin anschaulichen Unterricht. Als es kaum einige Monate alt war, fehlte ihm der Appetit. Jedes Mal, wenn ich heimkam, schaute ich mit Besorgnis auf der Liste nach, wie viel Gramm es getrunken hatte. Denn eines war mir sofort klar: Wenn das Kind nicht isst, stirbt es. Mein lieber Freund, ist das Wort Gottes deine Speise, ohne die du nicht mehr leben kannst? Wer Jesus hat, der hat das Leben, sagt 1. Johannes 5, Vers 12. Und wer ihn hat, muss auch täglich die Schrift haben. Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habet das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeuget, steht in Johannes 5, Vers 39. Von wem stammt wohl der Ausspruch: Ich gehe in die Kirche, das genügt mir? Meistens von solchen, denen eben die Predigt am Sonntag reicht. Einem Mann, der das behauptete, musste ich antworten: Ich hoffe, am Sonntag ein gutes Mittagessen zu bekommen. Aber das genügt mir nicht für die ganze Woche. Durch das Fehlen dieses wichtigen Kennzeichens wird das verwässerte Namenschristentum entlarvt. Solche Christen haben auch die traurige Begleiterscheinung an sich, dass ihr Appetit neben ihrer Religiosität nach anderen Dingen ausgeht. Dies ist eine logische Folge beim Fehlen der Wiedergeburt. Allzu gerne möchten sie die Grenzen zwischen Welt und Nachfolge Jesu verwischen. Während ihr äußerliches Dasein den gebräuchlichen christlichen Lebensformen entspricht, hängt ihr Herz an der Welt. Die Grenzen sind ja heute allgemein verwischt. Die Kirche ist verweltlicht und die Welt vielfach verkirchlicht. Vielleicht gehörst du, lieber Hörer, zu solch einem Christentum. Empört fragst du jetzt: Ja, darf man denn nichts mehr vom Leben haben? Kann man doch wohl noch ins Kino gehen oder Fernsehen? Ein guter Film kann doch nichts schaden. Darf man nicht mehr tanzen? Kann man doch dabei auch ein guter Christ sein? Hierauf möchte ich antworten: Geh du nur ins Kino oder geh tanzen, so oft dein Herz danach hungert. Ich persönlich werde niemanden verurteilen, den danach verlangt. Aber sieh, lieber Freund, das ist gerade das Bezeichnende. Die Richtung, in der dein Appetit geht, ist ein untrüglicher Gradmesser, inwieweit du Jesus wirklich hast. Wer zur wahrhaftigen Wiedergeburt gekommen ist, kann nicht mehr der Welt nachjagen. Er ist zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Jesus Christus ist der Inhalt und das Ziel seines ganzen Lebens. Alles, was ihn aufhalten will, diesem Ziel nachzujagen, wirft er weit von sich. Während sich der Namenschrist fragt: Wie nahe kann ich noch bei der Welt bleiben und mitgenießen? Fragt sich der Wiedergeborene: Wie weit kann ich von der Welt weg? Wie kann ich meinem Heiland noch besser dienen? Die Schrift spricht so klar in Jakobus 4, Vers 4: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. O mein lieber Freund, jetzt meinst du, noch etwas vom Leben zu haben, und dabei hast du den nicht, der spricht: Ich bin das Leben. Sag einmal, hat dir die Welt Frieden ins Herz gebracht? Aus persönlicher Erfahrung weiß ich deine Antwort: Nein. Ich habe früher die Welt gekostet, bin um die halbe Welt gereist, wollte eben genießen. Ich sah viel Interessantes, hatte als damaliger Angestellter auf einem Passagierdampfer ein abwechslungsreiches Leben. Aber als ich 11-mal den Ozean überquert hatte, musste ich feststellen, dass die ganze große Welt meinem kleinen Herzen keinen Frieden gebracht hatte. Seitdem ich aber Jesus als meinen persönlichen Heiland und Erlöser erkannt habe, besitze ich nicht nur etwas vom Leben, sondern habe das Leben. Willst nicht auch du zu Jesus kommen und ihm dein Herz schenken? Hänge dein elendes Namenschristentum an den Nagel, sonst wirst du samt diesem Christentum verloren gehen. Sage doch jetzt im Glauben, hier ist mein Herz, und nimm es gnädig an, ob ihm gleich viel gebricht. Ich gebe es dir, so gut ich's geben kann. Und dann, nachdem du dich, so wie du bist, und mit allem, was du hast, ganz dem Herrn hingegeben hast, gibt er sich auch dir ganz. Dann erst wirst du ein glückliches, wiedergeborenes Gotteskind sein. Das fünfte Kennzeichen. Der Wiedergeborene ist schweren Anfechtungen ausgesetzt. Auf einem Friedhof herrscht Totenstille. Wo aber Leben ist, da gibt es Kampf. Der Mensch, der weiß, dass er mit Christus auferstanden, also wiedergeboren ist, der weiß gleichzeitig auch, dass er von Satan heftig angefochten wird. Dieser wird mit allen Anstrengungen versuchen, den Wiedergeborenen durch Sünde von seinem Herrn zu trennen. Er wird ihm Widersacher schicken, die ihn um seines Glaubens willen schmähen. Er wird dem Gotteskind einflüstern, mit dir ist doch nichts los, schau, wie schwach und elend du bist. Er wird ihm auch zu schaffen machen durch sündiges Verlangen und sündige Triebe. Der Namenschrist hat solches nicht zu fürchten. Es wird höchstens sein eigenes Gewissen sein, das ihn beunruhigt. Solch ein Mensch ist nämlich nicht gefährlich für des Teufels Reich. Denn dem Nicht-Wiedergeborenen fehlt der Heilige Geist, durch dessen Kraft er die Bollwerke des Teufels angreifen kann. Weil er noch ein Opfer Satans ist, muss sich dieser nicht um ihn bemühen. Satan wird ihn zwar führen, aber nur gelegentlich merken lassen, dass er in seiner Macht ist. Das wahre Gotteskind aber steht immer in der Offensive gegen das Reich der Finsternis. Epheser 6 ist seine Waffenrüstung. Es weiß, der Herr hat mich hier auf dieser Erde gelassen, um anderen, noch gebundenen Seelen das erlösende Evangelium zu verkündigen. Sein Ja zu Jesus Christus ist aktiv. Darum ist auch das Nein des Teufels gegen ein Gotteskind aktiv. Bruder, Schwester, sei getrost. Hast du wegen der schweren Anfechtungen von innen und außen Tränen vergossen? Das ist ein gutes Zeichen. In der Welt habt ihr Angst, sagt der Herr Jesus. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt uns Johannes 16, Vers 33. Den schwersten Kriegsdienst eines Wiedergeborenen haben wir schon bei einem früheren Kennzeichen genannt, nämlich das Gebet. Lieber Bruder, liebe Schwester, achte darauf, am heftigsten wirst du von Satan in deinem Gebetsleben angefochten werden. Denn durch das ernstliche, anhaltende Gebet werden dem Satan Seelen entrissen. Dann mache ich dich noch auf die Widersacher aufmerksam, die Satan benützt, um dir zu widerstehen. Welche Art von Menschen sind das? Die Religiösen. Als Jesus Christus hier auf Erden wandelte, waren seine größten Feinde nicht etwa gebundene Sünder, im Gegenteil, von solchen war er immer umgeben. Seine erbittersten Feinde waren die Religiösen. Sie haben ihn schließlich ans Kreuz geschlagen. Heute ist es genauso. Am meisten wirst du, Gotteskind, von den Christen ohne Christus verachtet. Diesen Letzteren möchte ich einmal sagen, liebe Freunde, wisst ihr wohl, wohin ihr geht? Euer Sofa-Christentum ist dem Teufel recht. Wenn ihr nicht zur Wiedergeburt kommt, das heißt zur wahren Herzenserneuerung, so werdet ihr einmal ewig Satan gehören, dem Feind eurer Seelen. Vielleicht begreifst du es noch nicht recht. Dann möge dir folgende Begebenheit helfen. Der Evangelist Moody erzählte von einem gläubigen Schwarzen, einem Sklaven. Eines Tages musste er seinen Meister auf die Entenjagd begleiten. Der Meister war ungläubig und ärgerte sich über seinen stillen, frommen Sklaven. Unterwegs spottete er über ihn und sagte, »Als du mir einmal von deinem Jesus sprachst, sagtest du auch, du seist von Satan grässlich angefochten. Das verstehe ich nicht recht. Ich soll doch ungläubig sein und gehöre also dem Teufel. Aber mich belästigt er nicht so.« Unser schwarzer Bruder flehte den Herrn innerlich um Weisheit an, damit er recht antworten könne. Bevor er aber dazu kam, flog ein Schwarm Enten vorüber. Der Meister schoss und etliche Tiere wurden getroffen und stürzten zur Erde. »Schnell«, rief der Meister, »beeile dich und hole die noch lebenden Enten. Sie könnten sich sonst davonstehlen. Die Toten kannst du liegen lassen, die habe ich ja sowieso.« Der Schwarze führte den Befehl aus und kam mit einigen widerstrebenden angeschossenen Enten in den Händen zurück. Dann sagte er zu seinem Meister: »Meister, soeben hast du mich gefragt, wieso der Teufel mich anfechte und dich nicht. Ich glaube, du hast jetzt genau das befohlen, was der Teufel seinen Helfern befiehlt. Schnell, beeilt euch und holt die noch Lebenden. Die Toten habe ich ja sowieso.« Lass dich retten, lieber Leser, bevor es für ewig zu spät ist. Das sechste Kennzeichen: Der Wiedergeborene hat Sieg über Anfechtungen und Sünden. Jawohl, Sieg, das ist das herrliche Resultat des Opfers Jesu Christi am Kreuz. Indem er triumphierend sprach: »Es ist vollbracht«, wurde er Sieger über Satan, Sünde und Tod. Alle, die nun in Christus sind, also die Wiedergeborenen, sind auch in Jesus Sieger. Wenn das Gotteskind auch angefochten wird und seine eigene Schwachheit und Ohnmacht spürt, so bleibt es nicht dabei, sondern dankt für den Sieg Jesu Christi, der ihm gegeben ist. Lesen Sie dazu 1. Korinther 15, Vers 57 und Römer 7, Vers 25. Ist denn ein Wiedergeborener ein solch starker Mensch geworden? Oh nein, er ist umso schwächer. Ist etwa die Sündennatur durch die Wiedergeburt aus ihm verschwunden? Gewiss nicht. Er spürt die Gegenwart der Sünde. Er vermag nichts gegen die Macht der Sünde. Mag er kämpfen, wie er will. Du sagst vielleicht: »Ich probiere, ein rechter Christ zu sein. Am guten Willen fehlt's mir nicht.« Doch all dein Probieren und dein guter Wille sind vergeblich. Die Macht der Sünde ist zu groß. Satan ist zu stark. Wie hat denn der Wiedergeborene Sieg? Jesus wohnt in ihm. Christus in mir, das ist die Garantie des Sieges im Alltag. Vergleichen Sie dazu Römer 8, Vers 10. Die Wiedergeburt ist nicht eine theoretische Erfindung, etwas Unwesentliches, sondern ein gewaltiges, umwälzendes Geschehen in einem Menschenherzen. Jesus Christus, Gott selber, macht durch seinen Geist Wohnung in einem solchen Herzen. Er selber siegt durch den Wiedergeborenen. Oh, wie töricht ist doch das, was sogar noch viele Gläubige tun. Sie bleiben ihr Leben lang Sklaven ihrer Leidenschaften und beten dann: »Herr, willst du mich auch einmal erlösen?« Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du wiedergeboren bist, wohnt Jesus in dir. Hörst du es? Was musst du denn tun, wenn du plötzlich angefochten wirst? Alles in dir will sündigen, der Jähzorn kommt, plötzlich willst du aufbrausen. Du spürst Ärger in dir, Lieblosigkeit, Unreinheit, Geiz oder was es auch für eine Sünde sein mag. Was tust du dann? »Ja«, sagst du, »ich kämpfe.« Eben, gerade deshalb musst du unterliegen. Wage es doch einmal, in dem Augenblick, wo die Sünde sich mächtig in dir aufmacht, auf die Knie zu gehen und dem Herrn zu sagen: »Herr Jesus, ich danke dir, du wohnst in mir, du hast für mich am Kreuz auf Golgatha gesiegt.« In dem Augenblick hast du den Sieg. Und du, Namenschrist, merkst du nicht, dass dir das Allerwichtigste, Jesus, fehlt? Du kennst ihn wohl, du hast von ihm gehört, du bist sogar auf seinen Namen getauft, du glaubst alles, du bejahst alles, du kennst auch das Wort Gottes einigermaßen. Aber es ist wie bei einer Speisekarte. Mit der Speisekarte allein und dem, was darauf steht, ist dein Hunger nicht gestillt. Du hast nichts davon. Wie unglücklich bist du! Obwohl du Jesus kennst, hast du seine Erlösung nicht. Obwohl du die Geschichte des Kreuzes oft gehört hast, hast du keinen Sieg. Vielleicht hast du oft im Stillen über deine dunklen Leidenschaften geweint, hast versucht, dieses Sklavenjoch abzuschütteln. Aber Satan grinst über dich. Er hat nichts dagegen, dass du dich christlich nennst. Er hat auch nichts dagegen, dass du die Predigt hörst, dass du getauft und konfirmiert bist. Religion an sich ist für ihn kein Hindernis, dich gebunden zu halten. Aber er wird von dir ablassen müssen, sobald du zum Kreuz kommst. Warum beharrst du in deiner religiösen Selbstgerechtigkeit? Ja, warum? Weshalb bleibt ein großer Teil der Menschen der Wiedergeburt fern? Wegen der Sünde des Hochmuts. Wer zum Kreuz kommt, verdammt nämlich sich selbst und sieht sich als einen, der hingerichtet worden ist. da verdammt Gott den ganzen Menschen, aber er verdammt ihn in Christus. Darum darf der zum Kreuz gekommene Mensch jubeln. In Römer 8, Vers 1 heißt es: So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesu sind. Das Urteil ist an einem solchen Menschen bereits vollzogen. Da, beim Kreuz, verliert er sein altes, sündiges Leben und bekommt ein neues, ewiges Leben. Dasjenige, das Jesus ihm gibt. Lesen Sie dazu Johannes 10, Vers 28. Hier aber liegt das große Hindernis für das hochmütige Menschenherz. Mancher ist bereit, am religiösen Leben teilzunehmen, aber wenige Menschen sind bereit, sich als schuldbewusste Sünder unter das Kreuz zu stellen. So einer bist du, und darum bleibst du ein armer, gebundener, verlorener Sünder. O, beuge doch heute noch deinen stolzen Nacken und sage: Auf deinen Ruf, o Herr, komm ich, so wie ich bin, und suche Heil in deinem Blut. Dann kannst du mit Paulus rufen: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, Vers 57. Das siebte Kennzeichen. Der Wiedergeborene wartet mit Freuden und Verlangen auf das Wiederkommen Jesu. Wir können diese herrlichen Früchte der Wiedergeburt in drei Stichworten zusammenfassen: Errettung, Erfüllung, Erwartung. Errettet von Sünde, Satan, Tod und Gericht. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Eine lebendige Erwartung des Wiederkommens Jesu. Ich kann mich gut erinnern, wie ich vor Jahren von dem Wiederkommen Jesu hörte. Damals kam ich oft mit einem Gläubigen zusammen, dessen Gesicht immer vor Freude strahlte und der oft sagte: Der Herr kommt bald. Das ärgerte mich richtig und ich dachte und sagte dann: Das kann noch lange dauern. Dies hat man zur Zeit Napoleons auch schon gesagt. Warum reagierte ich in einer solchen Weise? Ganz einfach darum, weil ich dem Herrn noch nicht begegnen konnte. Wir wissen, dass das Wiederkommen Jesu nahe ist. Ja, dass er jeden Augenblick kommen kann, denn er hat gesagt in Lukas 21, Vers 28: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Mit dieses meint der Herr Jesus die heutigen Zeitzeichen, besonders Israel. Und wir sehen auch tatsächlich, wie die Wiedergeborenen in allen Ländern ihre Blicke verlangend und erwartend aufwärts gerichtet haben und im Geiste rufen, wie in Offenbarung 22, Vers 20 steht: Amen, ja, komm, Herr Jesus. Wir leben in einer gewaltigen Zeit, in der die biblischen Prophezeiungen vor unseren Augen erfüllt werden. Jeden Augenblick erwarten wir Jesus. 300 Stellen im Neuen Testament sprechen von diesem herrlichen Ereignis. Wartest du mit Freuden auf ihn oder fängt dein Herz beim Gedanken, dass er heute kommen kann, ängstlich zu klopfen an? Dann fehlt dir auch das letzte wichtige Kennzeichen eines Wiedergeborenen. Es ist schon Mitternacht in der Weltgeschichte. Die Menschheit bebt und zittert vor dem, was kommen wird. Wir stehen in den Geburtswehen einer neuen Zeit. Schreckliche Gerichte werden noch über diese Erde gehen, nachdem Jesus die Seinen heimgeholt haben wird. In Matthäus 25, Vers 6 steht: Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, gehet aus, ihm entgegen. Und dann in Vers 10: Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür ward verschlossen. Bist du bereit? Höre noch einmal die Bedingung des Herrn. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3, Vers 3. Wie komme ich denn zur Wiedergeburt? Ist dies jetzt deine Frage? Gebe es der Herr, denn dann hast du angefangen, aus deinem Todesschlaf aufzuwachen. Vielleicht bist du durch diese Zeilen unruhig geworden. Ginge es dir doch so, wie es Nikodemus ging, als er, der trotz seines religiösen Wesens noch gar keine Wiedergeburt erlebt hatte, in der Nacht zu Jesus kam, erwartete er von Jesus etwas ganz anderes als das, was er jetzt zu hören bekam: Du musst von Neuem geboren werden. Er ist ganz geschlagen von dieser Forderung Jesu. Sollte denn sein ganzes Leben, das er bis jetzt gelebt hatte, vergeblich sein? Sollte denn all seine Frömmigkeit nichts wert sein vor Gott? Merkt Jesus überhaupt nicht, mit wem er es zu tun hat? Oh, wie weh muss es diesem Mann getan haben! Mit einem Satz tut Jesus sein ganzes bisheriges Leben ab. Johannes 3,6: Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt: Vor Gott gilt nur eine neue Kreatur. Alles andere, wie gut es auch gemeint ist, hat keine Gültigkeit vor dem heiligen Angesichte Gottes. Gott hat alles Fleisch in Jesus Christus am Kreuz verdammt, sagt uns Römer 8, Vers 3. Für den natürlichen Menschen ist das schwer zu begreifen. Wir merken, wie schwer es für Nikodemus war. Wie ganz menschlich hast auch du bis heute gedacht. Du meintest immer, wenn man sein Bestes tut, wird es der liebe Gott schon gut machen mit einem. Die Schrift sagt in Jesaja 64, Vers 5, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Mit anderen Worten, alles, was der Mensch überhaupt an Gutem tut, ist vor Gott mit Sünde befleckt. Das Herz ist von Geburt an grundverdorben und muss erneuert werden. Es ist eine satanische Lüge, wenn man von dem guten Kern im Menschen redet. Seit dem Sündenfall gibt es das nicht mehr. Derselbe soeben zitierte Vers sagt: Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen. Alle Selbstverbesserungsversuche haben daher keine weitere Wirkung, als wenn man einen Leichnam schön anzieht. Dieser tote Mensch wird dadurch nicht lebendig. Das nun erkannte Nikodemus in der Gegenwart Jesu, und tief erschüttert fragt er in Johannes 3, Vers 9: Wie mag solches zugehen? Hier kommen wir nun zu dem für dich wichtigsten Abschnitt: Wie kann ich wiedergeboren werden? Der Herr hat darauf eine so einfache Antwort gegeben und den Weg dazu gezeigt. Willst du ihn im Gehorsam gehen? So wird dies das große Wunder der Wiedergeburt in deinem Leben zur Folge haben. Stellen wir uns eine Frage, die wir auf zweifache Weise beantworten möchten. Erstens: Kannst du etwas für deine Wiedergeburt tun? Nein, gar nichts. Die Wiedergeburt an sich ist eine wunderbare Gabe Gottes. Die kannst du dir nicht erwirken. Als du als Mensch auf dieser Erde geboren wurdest, da hat deine Mutter dich mit Schmerzen geboren. Bis zum Tode hätte sie gelitten, um dir das Leben zu schenken. Du selbst kamst einfach daher. Für dich war das keine Qual, aber für sie waren es Stunden des Leidens. In unendlich viel größerem Ausmaß trifft dies bei der Wiedergeburt zu. Ein anderer hat, an ein Holz geheftet, für dich gelitten und geblutet, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat die furchtbarsten Geburtswehen erduldet, indem er die Sünde der Welt hinwegtrug, sagt uns Johannes 1, Vers 29. Seine Seele tat diese unsagbare Arbeit, Jesaja 53, Vers 11. Er starb, damit du leben kannst. Willst du sehen, wie verwerflich in Gottes Augen dein jetziges Leben ist, so schaue auf dieses Kreuz, wo Gott dich in seinem Sohn verdammte. Willst du aber auch sehen, wie Gott dich und mich geliebt hat, dann schaue wiederum auf das Kreuz, wo er solch ein Opfer darbrachte. Der Herr Jesus drückt das Maß der Liebe Gottes mit dem einen Wörtlein »also« aus. »Also hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab«, sagt Johannes 3, Vers 16. Werde einen Augenblick ganz stille. Schau, dort am Kreuz hängt dein Erlöser. Willst du nun das, was nur Gottes Sohn vollbringen konnte, selbst tun? Siehe noch einen Augenblick weiter, was es ihn kostete, dir die Möglichkeit der Wiedergeburt zu schenken. Er hängt dort als der Verfluchte, sagt Galater 3, Vers 13. Zunächst verfluchen ihn die Menschen und spotten seiner, dann die Sonne, von der geschrieben steht in Lukas 23, Vers 45, sie verlor ihren Schein. Dann heißt es, die Erde erbebte, in Matthäus 27, Vers 52. Es war, als ob auch die Erde den Verfluchten von sich abschütteln wollte. Aber dennoch kam das Schrecklichste für den Sohn Gottes erst, als er ausrief, in Matthäus 27, Vers 46, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da verfluchte Gott seinen eingeborenen Sohn, um dich retten zu können. Dann aber sprach Jesus triumphierend, es ist vollbracht. Nachzulesen in Johannes 19, Vers 30. Und damit war das Erlösungswerk auch für dich vollbracht. Somit bleibt für deine Wiedergeburt für dich nichts mehr zu tun übrig. Das kann nur Jesus tun. Zweitens, kannst du nicht doch etwas für deine Wiedergeburt tun? Noch einmal, nein. Und doch, es hängt sogar von dir ab, ob du zur Wiedergeburt kommst oder nicht. Gott hat alles getan, wie wir soeben sahen, damit du sein Kind werden kannst. Was bleibt dir denn noch zu tun übrig? Dich zu bekehren. So wahr, als ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass ich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. Hesekiel 33, Vers 11. Ist Bekehrung denn Wiedergeburt? Nein. Bekehrung und Wiedergeburt sind zweierlei. Aber eine wahrhaftige Bekehrung hat eine sofortige Wiedergeburt zur Folge. Bekehrung heißt nichts anderes als an Jesus glauben. Was ist also Bekehrung? Bekehrung ist das Ja des Menschen zu Gott. Und was ist Wiedergeburt? Wiedergeburt ist das Ja Gottes zu dem Menschen. Welch eine Möglichkeit für dich, lieber Freund. Komm jetzt, ja jetzt, zum Kreuz. Kehre um zu deinem Erlöser. Rufe jetzt, ja Herr, ich komme, so wie ich bin. Sei mir armem Sünder gnädig. So wird der Herr dir zurufen, ja, mein Sohn, meine Tochter, ich gebe dir das ewige Leben, deine Sünden sind vergeben. Stellen wir also schließlich fest, dass um die Wiedergeburt zu erfahren, nur noch eines zu tun übrig bleibt. Nimm Jesus als deinen persönlichen Heiland an. Zum Schluss. Ich habe aber die Überzeugung, dass jetzt der Feind kommen wird, um dir allerlei Einwände zu machen. Zum Beispiel, du bist noch nicht so weit oder das geht nicht so einfach. Dann möchte ich dir zurufen, höre nicht auf den Erzlügner, der dich schon so lange betrogen hat. Höre jetzt auf Jesus, der ruft, komm. In Matthäus 18, Vers 3 lesen wir, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Willst du jetzt nicht kommen wie ein Kind? Und nehmen? Was nehmen? Eine Gabe. Welche Gabe? Lies noch einmal aufmerksam Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wen musst du also jetzt annehmen? Die Gabe Gottes für dich, seinen Sohn. Noch einmal fordere ich dich auf, nimm Jesus Christus jetzt in dein Herz auf, denn wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, Vers 12.
Wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten den zweiten und letzten Teil der Broschüre von Wim Malgo mit dem Titel »Sieben Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen«.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.